Rione Sanità ist eins der ältesten Viertel hier in Neapel. In älteren Stadtführern über die Stadt heißt es, dieses Viertel ist wunderschön, aber gehen Sie besser nicht hin, zu gefährlich. Früher war das Viertel das Tor zur Stadt, dann hat später Napoleon hier eine Brücke bauen lassen über die Dächer dieses Viertels hinweg. Und im Schatten dieser Brücke ist das Viertel runtergekommen und die Bevölkerung verarmt. Lange galt Sanità als Hotspot der Camorra, also der neapolitanischen Mafia. Aber da tut sich was seit ein paar Jahren schon. Und für uns war Anton Stanislavski heute Vormittag dort unterwegs. Hallo nochmal, Anton.
Hey.
Also Angst hattest du nicht. Du hast auch bisher, habe ich nicht mitbekommen, berichtet von irgendwelchen Überfällen. Hat es sich wirklich verbessert in Sanità oder hattest du Schwein?
Es sieht so aus, es hätte sich verbessert. Und das hat mit einem Wunder zu tun. So beschreiben sich jedenfalls die Bewohner des Viertels. Es hat mit dem Priester Don Antonio zu tun. Und vor allem eben mit einer Gruppe Jugendlicher, die sich La Paranza nennen, die aber ganz anders drauf sind als die Jugendliche in dem Film, den du vorhin beschrieben hast, Katja. Die Perspektive dieser Jugendliche, so viele die Gemeinsamkeiten aus diesem Viertel, war aber auf jeden Fall richtig lausig. Einen von ihnen habe ich heute getroffen und er heißt zufällig auch Antonio, Antonio de la Corte.
Where there's poverty, you know, people do whatever to live.
Wo es Armut gibt, machen die Leute alles, um zu überleben. Und weil es in der Stadt, wie überall auf der Welt, kriminelle Organisationen gab, war es ein leichtes für sie. Sie warben die armen Leute an, um sie für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Wie in einem Ghetto. Ich glaube, das Wort beschreibt diesen Ort ganz gut.
Bis zu 70% Jugendarbeitslosigkeit, das muss man sich mal vorstellen, gab es zwischenzeitlich in dem Viertel noch gar nicht so lange her. Zum Vergleich, in Berlin war die Jugendarbeitslosigkeit letztes Jahr bei knapp 9%. Wer hier aufwuchs, dem blieben oft eben nur drei Möglichkeiten. Entweder ewig lang auf Jobsuche sein oder eben in die Fänge der Mafia geraten, auch wenn Antonio da ein bisschen um den heißen Brei herumgeredet hat, oder eben wegziehen nach Norditalien, wo die Jobs sind. Antonio und die anderen Paranza hatten da einfach keinen Bock mehr drauf.
Also es brauchte ein Wunder, hast du schon gesagt, und es wurde auch gefunden. Wie und wo?
Wenn man so will, haben sie ihr Wunder gefunden, ja, und zwar unter ihren Füßen. Sanità war früher der Friedhof der Stadt. Sogar San Gennaro himself ist hier begraben, also der Schutzheilige Neapels. Es entstanden die größten Katakomben Neapels und Süditaliens. Aber die waren ganz, ganz lange kaum erschlossen. Das Wunder hat so vor sich hingeschlummert, bis sich eben die Paranza und der Priester Don Antonio entschlossen haben, das zu verändern. Gerade mal eine Handvoll Jugendlicher waren das damals. Antonio war damals knapp gerade mal 18 Jahre alt und erinnert sich, wie die Katakomben noch vor 10, 12 Jahren aussahen.
It was dark, first of all. It was not so clean. It was a bit dirty.
Es war dunkel und schmutzig. Bis 1990 gab es hier Ausgrabungen. Davon standen noch Boxen und Fundstücke achtlos in der Gegend herum.
Die Paranza haben erstmal aufgeräumt. Sie haben zum Beispiel den Boden mit dünnem Teppich ausgelegt, damit inzwischen auch Rollstuhlfahrer Zugang haben. Sie haben neue Areale komplett erschlossen und sie haben Lichter installiert. Heute läuft Antonio ziemlich lässig da durch die Dunkelheit und steuert die Lichter mit einer App auf seinem Handy. Und was er damit so nach und nach in Szene setzt, ist wirklich beeindruckend. Eine Kammer war für mich ziemlich besonders, und zwar die Krypta der Bischöfe.
There are not only bishops from Napoli.
Hier sind nicht nur Bischöfe aus Neapel. Es ist auch das Grab eines Bischofs aus Nordafrika, aus Karthago dabei. Er ist mit den Vandalen hierher gekommen. Sein lateinischer Name war Quod Vult Deus, also was Gott will. Über seinem Grab ist das schönste Mosaik, das wir hier unten haben.
Und er übertreibt überhaupt nicht. Es sind tausende schillernde, bunte Mosaiksteine, die ergeben eben das Bild des Bischofs. Eingerahmt in kunstvollen Mustern schaut er mit so ziemlich kritischem Blick auf uns herunter im Schein der Taschenlampe. Und das Ganze ist dermaßen gut erhalten, dass man es eigentlich kaum glauben will. Und das ist tatsächlich nur eins der vielen Highlights da unten.
Also klingt wie eine Filmstory. Eine Handvoll Teenager legt uralte Mosaike und Fresken frei mitten in Neapel. Klingt aber irgendwie so, also mir fehlt da noch was da. Braucht man ja vielleicht auch gewisse Fähigkeiten, Archäologenkenntnisse?
Also natürlich hatten sie zum einen den Priester, der sie bei all dem unterstützt hat. Wenn sie bei der Arbeit irgendwie Profis gebraucht haben, haben sie halt auch mal Profis rangelassen. Aber auch die Jugendlichen haben das Ganze ernst genommen.
First of all, we trained by ourselves.
Anfangs haben wir versucht, uns selbst weiterzubilden. Aber wir haben spezifisches Wissen gebraucht. Also haben wir angefangen, an Unis zu studieren. Wir haben Kurse über frühchristliche Altertümer besucht. Und was großartig ist, wir sind ja inzwischen die alte Generation. Ich bin 31. Wir geben heute unser Wissen an die Jungen weiter.
Und ich finde, man merkt Antonio, wenn er darüber erzählt, absolut an, wie begeistert er von all dem ist. Der lebt das wirklich. Und wenn wir ihn nicht hin und wieder mal unterbrochen hätten, dann
würdest du jetzt da noch stehen.
Wenn wir jetzt noch da und würden hier die Fresken bestaunen. Genau.
Also irgendwann habt ihr dann aber doch wieder rausgefunden oder Antonio unterbrochen und seid dann mitten in dem ja ehemaligen Sperrgebiet rausgekommen, mitten im mafiösen Armenviertel oder nicht?
Genau, und das ist auch Teil des größeren Plans der Paranza, denn wenn die Besucherinnen und Besucher schon mal in Sanitar sind, dann sollen sie sich eben auch gleich mit ihren Vorbehalten über Bord werfen.
Das scheint mir so, als sei das bei dir gelungen. Ob der Plan aber wirklich aufgegangen ist, das hören wir gleich. Danke. Was Sie hier hören, ist noch schon ein bisschen Soundcheck der Band, die gleich kommt. Jetzt guckt der Sänger ganz betreten, ist aber vollkommen okay. Was später live zur Aufführung kommen soll, muss auch irgendwann mal geprobt werden. Wir sind aber noch mit Anton in Sanitar. Ihr seid also wieder rausgekommen aus dem Reich der Toten. Das ist schon mal schön. Du hast uns erzählt von den Jugendlichen, die sich La Paranza nennen, dass die diese Katakomben unter diesem ehemaligen oder vielleicht auch noch ein bisschen armen Viertel im Norden Neapels erschlossen haben und damit eine Perspektive für das Viertel haben oder schaffen wollten. Klappt das denn? Ich würde mal vermuten, da du mir eine Pizza mitgebracht hast, die Michelin erwähnt ist, ja.
Ja, und zwar zeigen das auch die Zahlen. Das sagt zumindest Antonio de la Corte, der mich durchs Viertel und durch die Katakomben geführt hat.
Die Statistik ist verrückt. Als wir angefangen haben, vor 10 Jahren, hatten wir 5.000 Besucher pro Jahr. Letztes Jahr haben wir alleine 130.000 Besucher gezählt. Als wir angefangen haben, waren wir 5 Guides. Heute arbeiten 40 Guides für die Non-Profit-Organisation La Paranza.
Allein das sind also schon mal 40 Arbeitsplätze, 40 Kinder des Viertels, die eben nicht in die Fänge der Mafia geraten sind oder wegziehen mussten, um Arbeit zu finden.
So, dazu kommen also 130.000 Besucherinnen und Besucher, die sich sonst vielleicht nicht dahin verirrt hätten. Du hast uns ja eingangs gesagt, welchen Ruf das Viertel hatte. Wie verändert sich es denn jetzt sonst so?
Also ich habe den Eindruck, das ganze Viertel profitiert davon. Die Kaffeebars, die Restaurants, die bekommen natürlich Kundschaft dadurch, können wieder neue Leute einstellen. Und ich habe mich in einer Kaffeebar kurz mit Pasquale, glaube ich, sagt man, unterhalten und ihn nach den Veränderungen gefragt.
Probleme gibt es überall. Aber wir kamen von 100% Problemen und sind jetzt eben bei 80%.
Immerhin, bei 80, genau. Also natürlich verändert sich so ein Viertel nicht von Grund auf in ein paar Jahren. Zum Teil wäre das auch ziemlich schade, finde ich, weil das Viertel ist klar ein bisschen heruntergekommen, aber auch unfassbar charmant. Alles, was sich die deutschen Italien-Urlauber so erträumen, also Marktstände mit bergeweise roter Tomaten und Früchten, enge Gassen mit heiligen Bildchen an den Wänden und Wäscheleinen über den Köpfen, alte Palazzi, die also ihre besten Jahre liegen so ein paar Jahrhunderte schon zurück. Aber die dunklen Seiten dieses Charmes gibt es hier halt sicherlich auch noch. Armut zum Beispiel. Wie stark die Mafia hier noch ist, kann ich leider nicht sagen, der ich hier jetzt erstmal als Deutscher durch das Viertel gelaufen bin. Aber die verschwindet sicher auch nicht einfach so. Aber Antonio und die anderen geben eben ihr Bestes, um Alternativen aufzubauen.
Ich liebe diesen Job und was wir hier machen. Auch weil ich weiß, dass es nicht nur um wunderschöne Kunst geht und um Archäologie und um Geschichte. Es ist verbunden mit dem Leben der Menschen, die hier heute leben. Das Projekt ist unser Baby. Es ist unglaublich, den Leuten zu erzählen, was diese Katakomben für die Menschen da draußen bedeuten.
Also Antonio hat sichtlich Stolz auf die Arbeit, die sie da machen. Es gibt auch noch andere Projekte, die sie initiiert haben. Es gibt ein Theaterprojekt zum Beispiel. Es gibt 2 Jugendorchester, die zum Teil durch ganz Italien ziehen und so in den großen Häusern des Landes inzwischen ihre Kunst aufführen dürfen. Und ich fand eine Stelle ziemlich beeindruckend, das noch ganz kurz. Wir waren in einer prunkvollen alten Basilika, auch hier wieder inklusive Katakomben mit Totenschädeln und mit Gruften und allen möglichen abgefahrenen Zeug. Und dann gehen wir durch eine Tür, kommen in einen hohen Raum, damit sind so alte heiligen Statuen an den Decken, die auf einen runterschauen. Und zwar nicht nur auf uns, sondern auf uns und einen Boxring. Also da sind Kinder aus dem Viertel, die die Chance bekommen, eben Sport zu machen in dieser Basilika, statt sich auf der Straße herumzutreiben. Antonio und die anderen haben also gezeigt, finde ich, es gibt einen Ausweg aus der Armut und der Kriminalität. Man braucht viel Wille dafür. Aber ich habe das Gefühl, dieser kulturelle Schatz von Rione Sanitar, der hat geholfen. Aber letztlich spielen die Hauptrollen in dieser Erfolgsgeschichte Erfolgsstory, die Menschen aus dem Viertel. Und ich würde diesen alten Stadtführern auf jeden Fall entschieden widersprechen. Wer in Neapel ist, der sollte auf jeden Fall nach Rione Sanità.
Und Anton Stanislavski war da im ehemaligen Mafia- und Armenviertel. Heute war Christine Krüger wieder mit dabei. Sie haben sie eben bei uns im Programm gehört, hat Fotos mitgebracht. Die können Sie finden auf radio1.de, auf Facebook und auf Instagram. Ja, und wir dachten, klar, es gibt auch Musik, die sich beschäftigt mit Mafia und in diesem Falle vielleicht sogar in Personalunion von jemandem kommt mit mafiösen Verstrickungen. Frank Sinatra kommt, sein Vater kommt ursprünglich aus Palermo, also Sizilien, seine Mutter aus einem norditalienischen Dörfchen und dem wurde immer wieder nachgesagt, dass er seinen Erfolg unter anderem auch der Mafia verdankt. Es gibt einen Dokumentarfilm, da wird das detailliert geschildert und wir hören ihn hier mit That's Life.